von einem Fluss erzählen. Wo beginnen? Am Oberlauf? Am anderen Ufer? Im Fluss? Oder dort, wo er aufgeht im Größeren, seinen Namen verliert? Im Blütengrund. Weinblattgrüne Berge, dunkelweiß schimmert der Muschelkalk hindurch, rötlich der Buntsandstein. Das Wasser der Unstrut, rotbraun verfärbt vom jüngsten Regen, speist die Saale. Bei Naumburg. Der Stadt von Uta, Eckehardt und dem Naumburger Meister. Sächsische Kathedrale, Thüringer Geschichte. Aber soll ich meine Unstrut-Saga ausgerechnet in der Stadt beginnen lassen, die sich nach der Saale benennt? Naumburg an der Saale? Nein, für Naumburg ist später noch Zeit, beruhigt mich Google Maps, das den Zusammenfluss von Saale und Unstrut anpreist als täglich 24 Stunden geöffnete Sehenswürdigkeit.
Klangfarben der Unstrut. Feature von Hartmut Schade.
Heinz Tschechowski. Unstrutwärts. 1992. Orte als Anlässe. Czeiplitz zum Beispiel. Hart an der Kante des Kalksteinplateaus. Unstrutwärts unten. Der Kolk Natur. Als Refugium für abgekippte Waschmaschinen. Abgefahrene Autoreifen. Wohlstandsmüll, Vereinigungswerte.
Ich beginne meine Unstrut-Tour dort, wo alles beginnt. An der Quelle, im tiefkatholischen Eichsfeld, in Käferhausen, am Dorfrand, neben dem Schützenhaus. Ein Kreuz, ein Bildnis der heiligen Familie. Davor ein aus dunklen Wackersteinen gemauertes Etwas mit drei Zinnen. Wie eine Kleckerburg am Ostseestrand. In der Mitte eine Öffnung, spitzgiebelig wie ein gotisches Kirchenfenster. Der Blick hinein. Alte zerknautschte Bierbüchsen, ein paar Papierfetzen. Aber immerhin, es plätschert. Und die Tafel nebenan verrät? Unstrutquelle. 368 Meter über Meereshöhe. 4,5 Liter Wasser pro Sekunde. Die Ersterwähnung der Unstrut als Onestrudis erfolgte im 6. Jahrhundert. Der Name Unstrut setzt sich zusammen aus dem Wort Strut, Sumpf, und der Wortsilbe Un, Böses, Übles, Unangenehmes. Kaum knöchelhoch steht das Wasser im Quellbecken, doch ich bin schon mittendrin in den Untiefen dieses Flusses. Heißt es nun Unstrut oder Unstrut?
Das ist hier die Frage. Ich zähle mich als Einheimischer und ich habe mich nicht erinnern, dass wir irgendwo Unstrut sagen, das heißt Unstrut.
Unstrut, eindeutig. Nicht Unstrut. Das ist gekünstelt und wer das so ausspricht in unseren Augen, der will da irgendwas unterstreichen, was Falsches. Es ist die Unstrut.
Ich glaube, das kommt auf den Dialekt an, den derjenige spricht. Also ich überlege jetzt gerade, was die Leute hier im Dorf sagen. Ich glaube, da kommen auch beide Formen vor. Unstrut genauso wie Unstrut.
Wir sagen alle Unstrut. Unstrut. Also das ST spricht hier kaum jemand. Also manche sagen Unstrut, das klingt aber irgendwie...
Ich denke, man sollte lieber Unstrut sagen, wie alle Menschen sprechen. Und man sagt ja auch nicht Ski und... Ja, also dieses Spitzenstolpern, über einen Spitzenstein stolpern, das ist ja so eine Hamburger Eigenheit, eine sprachliche Eigenheit. Und hier heißt es Unstrut und es hat sich so verbreitet, dieses Unstrut, dass es eigentlich fast weh tut. Oder nee, mir tut's weh.
Unstrut also. Ich folge den Einheimischen und nicht dem in dieser Frage unentschiedenen Duden. Die erste Untiefe also genommen. Schon kommt die zweite. Was bedeutet der Name? Böser, übler Sumpf? Fluss mit Sumpfdickicht? Offenbar ein gewaltiger Sumpf, wie es die Vorsilbe Un andeutet, so wie bei Unwetter oder Ungeheuer. Der Namensforscher Peter Gut glaubt, Unstrut sei vom germanischen Unstro Rudo abgeleitet und bedeute schlicht und einfach rote Unstro. Rot vom lehmigen Grund des Thüringer Beckens oder ein etymologischer Nachklang vom Untergang des Thüringerreiches? Als die Franken 531 die Thüringer niedermetzelten, soll der Fluss tagelang vom Blut rot gefärbt gewesen sein, erzählt der Chronist Gregor von Tours. Aber was eigentlich Unstro heißen soll, niemand weiß es.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Männergesangsvereins Liederkranz Horstmar hier heute auf der Wachsbrücke in Horstmar. Mit Herr deiner Güte haben wir traditionell das 161-jährige Brückensingen eröffnet.
Stefan Wegerich ist ein großer und kräftiger Mann, Autorität ausstrahlend. Chef des Liederkranzes Horstmar, Bass außerdem und Heimathistoriker. Die sieben Weltmeere lockten ihn einst von den Ufern der hier noch ganz schmalen Unstrut fort, bis es ihn doch wieder zurück an seine Quellen zog.
Die Unstrut ist schon ein Stück Heimat hier auch, weil sie das Leben geprägt hat seit Jahrhunderten. Und ich habe auch die eine oder andere Anekdote oder die eine oder andere Erinnerung auch an die Unstrut von vielen Hochwassern oder dass sie zugefroren war und wir dann im Winter auf den Eisschollen auf der Unstrut gespielt haben als Kinder, sind auch mal reingefallen bei minus 15 Grad, was nicht so ganz einfach war.
Lebensader nennt Stefan Wegerich die Unstrut. Und denkt dabei nicht nur an die Wassermüller, Sägewerker und Bierbrauer vergangener Jahrhunderte, die alle an und vom Wasser der Unstrut lebten.
Es hat ja, wie gesagt, keinerlei Wasserleitung gegeben, über Jahrhunderte nicht. Das heißt, die Dörfer, die oberhalb von Horstmar liegen, Beverstedt, Eigenrode etc., die haben auch alle von der Unstrut profitiert, weil man dort das Wasser, soweit keine Brunnen vorhanden waren, mit Ledersäcken hochgebracht hat, mit Eseln. Es gibt in der Flur viele schöne Namen, den Eselsweg zum Beispiel, wo das Wasser dann mit Eseln dann in diese Dörfer transportiert wurde, weil man brauchte ja Wasser, nicht nur zum Waschen, sage ich mal vorsichtig, auch zum Tränken des Viehs, was ganz besonders wichtig war. Und natürlich auch zum Gießen in den Gärten, in der Landwirtschaft, überall. Und deswegen Lebensader.
Heilig, heilig, heilig. Anno 1858 ist die Lebensader versiegt, ausgetrocknet. In ihrer Verzweiflung ziehen die Horstmarer am vierten Sonntag nach Trinitatis auf die Unstrutbrücke. Sie beten und singen. Und siehe, das Wasser kommt. Erst von oben, dann von der Quelle. Vorsichtshalber ziehen die Dörfler auch in den Folgejahren auf die Brücke und singen. Und weder die Kirchenchronik noch die ältesten Einwohner können sich erinnern, dass die Unstrut seither wieder ausgetrocknet sei. Selbst im Dürresommer 2018 nicht. Liegt es an den vielen Geschichten, die aus Stefan Wegerich nur so heraussprudeln, an den heiligen Gesängen oder an der Unst selbst? Ich habe das Gefühl, mich in den Untiefen und Mäandern des Flusses zu verlieren. Vielleicht sollte ich mich dem Fluss doch anders nähern. Nicht so im Klein-Klein der Flussdörfer Bollstedt, Altengottern, Tamsbrück, Negelstedt, Großwargula. Wunderliche Namen. Nein, besser erst einmal den Überblick verschaffen. Von oben die Sache angehen. Am besten von der Burgruine Wendelstein. Matthias Deutsch schlägt sie als Treffpunkt vor. Gelegen auf einem Gipsfelsen über der Unstrut zwischen Nebra und Rossleben. Weit übers Land blickt man von hier oben, sieht Wiesen ohne Rinder, Felder voller Mais und Raps, Energiepflanzen in Monokultur, eine Agrarsteppe, auf Effizienz getrimmt.
Unstrutwärts 2. Vom Hochstand der Blick auf die Wiesen der Jagdgemeinschaft Roter Oktober. Mit Gott war hier kein Staat zu machen. Pfalzgrafen und Äbtissinnen lösten sich ab. Neolithische Grabhügel, ein Sühnekreuz, der Himmel genannt. Hier kommt nichts mehr heraus. Für Spurensucher und die Arbeitsgemeinschaft junger Naturforscher, Ortsgruppe Gleiner. Reprivatisiert. Die Zettenbacher Mühle, Ölschlag, Brettschneide, Schweinestall der LPG.
Dieser Fluss ist also anthropogen schwerst überfahren worden, wenn man das so sagt, sodass es heute eigentlich in weiten Abschnitten kanalartiges, eingetieftes Gerinne ist.
Matthias Deutsch kommt von einem Nebenfluss der Unstrut, der Gera. Seine wissenschaftliche Laufbahn mäandert. Studium der Geschichte in Halle an der Saale. Doch die Historiker sehen in den Wechselwirkungen von Landschaft, Fluss und Mensch kein Forschungsthema. Also Promotion in Göttingen als Geograf über die Hochwasserereignisse an der Unstrut. Der Fluss ist für ihn ein perfektes Untersuchungsobjekt. Denn hier zeige sich deutlich, Politik formt und verformt Umwelt, macht Landschaft.
Wir schauen wie in ein aufgeschlagenes Buch der Landschaftsgeschichte und sehen da Signale drin, Zeichen drin der Entwicklung der letzten Jahrhunderte, wenn man es denn lesen kann. Und das machen wir mit Studenten. Wir haben vor uns die Schleuse und das Wehr. Das Wehr, schon eine Anlage mehrere Jahrhunderte alt, um ein Wasser abzuschlagen, so sagen die Fachleute, für die Versorgung der Wendelsteiner Mühle. Aber auch dann diese Schleuse, die 1791 bis 1795 gebaut wurde für die Schifffahrt, die ja dann ab 1795 April hier in dem Bereich Artern bis runter nach Freiburg möglich war. Und natürlich sehen wir auch diese weiten, großen Flächen, die letztlich ein Produkt sind der Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR, wo wir also die Zusammenlegung von Flächen nach der Zwangskollektivierung hatten und können also hier in dieser Landschaft wahrlich die Geschichte ablesen. Aber wir sehen noch viele andere Dinge, zum Beispiel diese sogenannten Schöpfwerke, die in den 20er Jahren errichtet wurden, hier das Schöpfwerk Wendelstein, um eben die Melioration hier voranzutreiben. Wir sehen den Flutgraben, der sich vor uns hier zeigt und in Memleben wieder in die Unstrut mündet. Das sind Relikte von Arbeiten unter dem Ingenieur Hermann Wurfbein, der im 19. Jahrhundert als Bauingenieur hier dieses Projekt entwickelt hat, einen Flutgraben von Brettleben bis Memleben ziehen zu lassen, um die Hochwassersituation hier zu entschärfen.
Memleben. Dieses Memleben, das an Autobahnen und Landstraßen mit seinem Erlebnistierpark wirbt, an dessen Kopf steinerne Dorfstraße mich ein, nun ja, nennen wir es, Gebäudeensemble zum Anhalten verleitet. Ein apfelsinenfarbenes Einfamilienhaus, angelehnt, fast hineingebaut in einen doppelt so großen romanischen Torbogen aus Kalksteinen, verrammelt mit dicken Brettern. Vis-à-vis vom Tor erinnert ein Gedenkstein an den Pfarrer und Bauernführer Thomas Münzer.
Also das ist ja hier in Memleben, es ist schon schwer zu verstehen. Man muss sich schon genau einlassen auf diese Geschichte.
Andrea Knuppig fällt es als studierte Historikerin natürlich nicht schwer, sich einzulassen auf diese Geschichte. Die Memleben vor 1000 Jahren in den Mittelpunkt der deutschen Geschichte katapultiert. Denn hier soll Sachsenherzog Heinrich auf der Vogeljagd gewesen sein, als ihn die Kunde von seiner Wahl zum deutschen König erreicht. Wie immer bei solchen Mythen, es gibt mehrere Orte, die behaupten, Ort des Geschehens gewesen zu sein. Quedlinburg, Pölde und Heinrichshagen. Kein Mythos aber, Memleben ist vor 1000 Jahren wichtig. Heinrich und sein Sohn Otto, genannt der Große, sind oft in dem Unstrutort.
Wir haben die Kirche aus dem 10. Jahrhundert, wir haben die Klosteranlage aus dem 13. Jahrhundert und wir haben irgendwo in unserem Umfeld eine bauliche Anlage, die der Funktion einer Kaiserpfalz diente. Muss man einfach so sagen, das ist es, was wir haben.
Von der Kirche aus ottonischer Zeit ist nur der monumentale Eingang zum Querhaus übrig, im Volksmund Kaisertor genannt. Gut und gern doppelt so hoch wie das danebenstehende Einfamilienhaus. Die Kirche aus dem 13. Jahrhundert, eine Ruine seit der Reformation. Steinbruch für Scheunen und Schweineställe des Gutshofes. Die Krypta wird zum Kartoffelkeller. bis es Schinkel nach Memleben verschlägt und er auf Staatskosten dem Gutspächter einen neuen Kartoffelkeller errichten lässt, um die Krypta freizulegen. Was man in Memleben aber nicht hat, noch nicht, hofft Andrea Knopik, ist die Königspfalz. Es soll die Lieblingspfalz von Otto dem Großen gewesen sein. Hier ist er anno 973 gestorben, wie schon sein Vater Heinrich 37 Jahre zuvor. Beide Leichname werden nach Magdeburg überführt. Das Herz und die Eingeweide von Otto bleiben in Memleben, so erzählt es die Chronik des Tietmar von Merseburg. Unter dem Altar der Marienkirche sollen sie bestattet worden sein. Nur 300 Jahre später entsteht daneben eine neue Kirche. Ungewöhnlich, seltsam und rätselhaft, so wie der Verbleib des königlichen Herzens. Eine Frage, die vor allem Hobbyhistorikern keine Ruhe lässt und in früheren Jahrzehnten schon mal zu wilden Grabungen führte. Das königliche ottonische Herz sucht Holger Grönwald nicht. Und für die Pfalz ist es noch viel zu früh, ausgrabungstechnisch gesehen. Mit einem Dutzend Studierender gräbt sich der Archäologe in die Vergangenheit der Unstrut-Region. Mit Spitzhacke, Schaufel und Förderband.
Ja, es ist eine irrsinnige Kulturlandschaft, dicht besetzt mit Baustrukturen, Burgen, Pfalzen, Klöstern, die also relativ schnell erkennen lassen, dass hier ein absoluter Schwerpunkt lag. Die Ottonen haben sich hier als sächsische Herrscher nicht ohne Grund niedergelassen. Man hatte die besten Voraussetzungen, die klimatischen Verhältnisse hervorragend, die Bodenwerte ausgezeichnet, Bewässerung vorhanden. Selbst das, also wenn man den Unstrutraum hier in der Gegend im Durchbruchstal anschaut, er ist durchsetzt mit vielen kleinen Nebenflüssen und Kanälen, die auf die Zeiten der Obermachung zurückgehen. Also man hat nicht nur eine Landschaft in Besitz genommen und als Sprungbrett benutzt, sondern hat sich intensiv des Ausbaus und der Nutzung gewidmet. Und diese Landschaft warf ausreichend ab. Die Klöster haben ihren Anteil geleistet an der Kultivierung. Die Spuren sind bis heute vorhanden. Und für die Ausprägung des Heiligen Römischen Reiches damals ist das schon eine Schlüsselposition.
Das Herz ist nicht mehr da. Kirche, Kloster, Königshof verschwunden? Dafür gibt es jetzt einen Erlebnistierpark. Und das soll so etwas wie die deutsche Hauptstadt gewesen sein? Pardon, da bin ich weit weg meandert, in einem Todarm der Unstrut-Geschichte gelandet. Dabei wollte ich mich auf dem Wendelstein mit Matthias Deutsch der Unstrut von oben nähern. Von dort, wo die Strudel, Untiefen und Wirbel nur als fernes Tosen noch wahrnehmbar sind.
Unstrutwärts 3. Auf keiner Wanderkarte verzeichnet die hingeschmetterten Bungalows der kreisnahen Handwerker und Bonzen. Man sollte den Atem der Toten nicht mit den Gedanken der Lebenden stören. Im Tale, mitten im Hoffnungsgrün, hat Fiat sein Heerlager aufgeschlagen. Die Fähnchen bereiten den Sturm auf Freiburg und Laucha vor. Die arbeitslosen Zementwerker Karlsdorfs trinken das Freibier des verkaufsoffenen Sonntags. Kniebundhosen bewährte Wandergruppen mit Steinklopferhüten suchen das Weite.
Wenn wir hier vom Wendelstein runtersehen, sehen Sie Ortslagen, verschiedene Dörfer oder auch die Stadt Wiehe. Die liegen nicht in der Unstrutaue drin, sondern die haben auch in den Hanglagen sich entwickelt und nicht selbst in der Aue. Also das heißt, die Nähe wurde gesucht, freilich. Aber die direkte Gefahr oder die potenzielle Überschwemmungsfläche wurde gemieden. Ansonsten war das eine verschilfte, versumpfte Wiese und die Ackerflächen erstreckten sich, gerade hier vom Wendelstein schön zu sehen, an dieser Hanglagen. Ne? Sehr beeindruckend für mich ist die Tatsache, dass in den alten Beschreibungen zur Unstrutaue immer wieder gesagt wird, eine weite, vernässte Fläche hier vom Wendelstein aus, muss das sehr spektakulär ausgesehen haben beim Hochwasser. Wir aber dann durch diese Maßnahmen, das heißt durch die großen Regulierungen, Meliorationen unter Hermann Wurfbein, später dann auch zu Zeiten der NS-Diktatur und dann auch zu DDR-Zeiten, wo also hier mehrfach Generationen von Ingenieuren tätig waren, um diese Aue so zu gestalten, wie wir sie heute haben, nämlich für die Landwirtschaft, für die intensive Landwirtschaft, ein hochproduktives Gelände zu schaffen.
Die unzähligen Entwässerungsgräben, die Schleusen und Wehre, Hermann Wurfbeins Flutgraben, so breit wie die Unstrut selbst, belegen, so ganz falsch ist die Namensdeutung als übles oder böses Gewässer nicht. Der Fluss ist berüchtigt für seine Fluten. Hydrographisch gesprochen entwässert er über 6000 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche siebenmal so groß wie Berlin. Von ihrer Quelle im Westen meandert die Unstrut durch das Thüringer Becken erst südwärts, wendet sich dann nach Norden, um schließlich ostwärts der Saale zuzustreben. Durchfließt eine eigentlich regenarme Region. Aber der Untergrund aus Muschelkalk, Buntsandstein und Keuper schluckt kaum Wasser. Regnet es doch einmal, strömt alles nass von den nördlichen Hängen des Thüringer Waldes, den südlichen des Harzes, von Finne, Schmücke, Hainleite zur Unstrut. Und in kürzester Zeit heißt es Land unter.
Ich kann mich aber auch sehr gut an große Überschwemmungen erinnern. Ich denke, es muss 1947 gewesen sein. Da war das Wasser so hoch, dass es Richtung Dorndorf rechts und links auf die Straße geschwappt ist beim Wind. Und dann kann ich mich noch an Hochwasser erinnern in den 50er Jahren. Das könnte, warten Sie, jetzt muss ich überlegen, 57 gewesen sein. Ja, da hatten wir ein Sommerhochwasser. Da stand das Wasser auch auf den Wiesen hier unten. Und da sind wir zum Beispiel an der Unstrutbrücke, sind wir reingesprungen, von der Unstrutbrücke runter. Da konnte man übers Wehr drüber wegschwimmen, ohne dass man da was gesehen hat. Übers Ufer drüber wegschwimmen und bis, auf die Wiesen rüber. Das war schon heftig. Und das mitten im Sommer.
Carla Fitzner ist in Laucha geboren. Eine schlanke, bewegliche Dame jenseits der 80, der man sofort glaubt, dass sie sommers, vor und nach der Schule in der Unstrut schwamm und in klirrekalten Wintern auf ihr Schlittschuh lief.
Das ist Wahnsinn. Da sage ich mir, warum verreise ich eigentlich? Es ist so eine wunderschöne Landschaft und ich kann in Laucha, kann ich zum Beispiel nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen auswandern gehen und ich entdecke immer was Wunderschönes. Das sind einmal die Wälder, das sind die schönen Schluchten, die entstanden sind oder die Einschnitte in die Landschaft. Dann hat man auf der anderen Seite dieses Trockenrasengebiet hier oben mit den seltenen Pflanzen. Man kann immer was anderes entdecken und das zu jeder Jahreszeit. Wir haben jetzt einen Bergnachbarn zum Beispiel bekommen, die stammen aus München. Ich sage, was zieht sie hier nach Laucha, sich hier ein Grundstück zu kaufen? Da hat sie gesagt, die Landschaft ist sowas von schön. Das ist sowas von, es ist einfach kuschelig, sagt sie, unsere Alpen, naja gut, das ist so. Aber hier, das ist herrlich. Das ist einfach schön. Ich liebe meine Heimat hier. Anders kann man es nicht sagen. Ja.
Die frühere Lehrerin kommt 2-3 Mal die Woche ins Rathaus. Hütet hier das Stadtarchiv. Ehrenamtlich. Sie ist das lebendige Gedächtnis der Stadt. Weiß zu erzählen von jenen fernen Zeiten, da die Lauchauer durch Leineweberei und Handel so reich geworden waren, dass sie sich ein eigentlich viel zu großes Rathaus im Renaissance-Stil auf den Marktplatz stellten. Von jenen nicht ganz so fernen Zeiten, da mit der Zuckerfabrik und der Konservenbude die Industrie nach Laucha kam. 1888 errichtete ein Christian Dabbert eine Bier-, Limonaden- und Mineralwasserfabrik, die nach einigen Wandlungen heute als Glockengold Fruchtsäfte herstellt.
Dabei ist es eigentlich geblieben. Laucha ist stehen geblieben, hat sich nicht weiterentwickelt. Das ist eigentlich schade, denn wir haben ja außer diesem schönen Rathaus haben wir ja auch eine wunderschöne, gut erhaltene Stadtmauer, über einen Kilometer lang, mit einem total wunderbar erhaltenen Stadttor, das auch so als Barrikade ausgebaut ist. Tja, dann segelt die Weberei natürlich. Ist auch was Gutes, was wir hier haben.
Flugplatz Laucha. Gerhard Kresse hat mich hier hochgelotst, um endlich wirklich einen Überblick über die Unstrut zu bekommen. 130 Meter tief fallen hier links der Unstrut die Hänge ab, machen aus dem am Flussufer kaum spürbaren Lüftchen einen kräftigen Aufwind. Ideale Bedingungen für den Segelflug. Seit 1932 gleitet man von Laucha aus lautlos über die Unstrutauen. Nun gut, wirklich lautlos wird es wohl erst am Himmel. Oder auch nicht. Bei 200 Stundenkilometern rauscht es ganz schön, werde ich gewarnt, während ich die Startvorbereitungen der Flieger beobachte. Zum Segelkunstflug trifft man sich in dieser Woche in Laucha. Angesichts von Loopings und Flügen kopfunter bin ich ganz froh, als Gerhard Kresse wiederkommt und verkündet:
Ich warte mal noch 10 Minuten. Und ansonsten, da war's das End.
Es wird heute nichts mit dem Überflug. Die Startwinde ist defekt und für den Segelflugstart hinter einem Motorflugzeug fehlt Gerhard Kresse der Flugschein.
Wenn man auf die Karte schaut, dann sieht man, dass hier überall solche kleinen Schlingen sind. Die sind abgeschnittene Flussschleifen. Die Angler freuen sich da drüber, weil sie dort in Ruhe angeln können. Und die Unstrut ist sozusagen verkürzt worden, um das Gefälle zu erhöhen.
So kann man natürlich auch einen Überblick bekommen. Ganz analog mit einer Karte. Maßstab 1 zu 25.000. Vom Thüringer Landesvermessungsamt. Mit Dieter Holzapfel versuche ich eine andere Annäherung an die Unstrut. Ganz klassisch per Rad. Wir starten mittendrin. In Sömmerda. An einer echten, 250 Jahre alten Wassermühle. Dreisemühle genannt. Dabei hat der, also Nikolaus Dreise, gar nicht gemahlen, sondern geschossen. Präziser schießen lassen. Mit den von ihm entwickelten Zündnadelgewehren erschossen sich die Preußen ihre Siege gegen die Dänen, später gegen Sachsen und Österreicher, schließlich 1870-71 gegen die Franzosen. Der Sömmerdaer Dreise ist der militärtechnische Vater der kleindeutsch-preußischen Reichseinigung. Dieser kleine historische Mäander musste noch sein, bevor Dieter Holzapfels Unstrutradtour startet. Der gelernte Gärtner und spätere Baubeauftragte der Thüringer Kirche nimmt einen Weg, den vielleicht, womöglich, eventuell ein gewisser Wiegbert genommen hat, auch Wiebert oder Wippertus genannt, der die wilden Franken und Thüringer zum wahren und alleinselig machenden Glauben bekehrte. So erzählen es Legenden, die offizielle Kirchengeschichte und die vielen Wiegbert-Kirchen an der Unstrut. Eine davon in Werninghausen, eine Klosterkirche.
Und hier hat vor vielen Jahren sich eine Bruderschaft niedergelassen. Ich glaube, 9 Brüder sind das, die hier dieses Pfarrhaus und die Kirche zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Evangelischen Landeskirche. Und die haben also in den 70er und 80er Jahren ganz viele Dorfkirchen hier malermäßig instand gesetzt, sage ich mal vorsichtig. Ja, und hatten oder haben sicher auch noch eine große Anerkennung hier unter den einheimischen Dorfbewohnern.
Um die Kirche herum ist ein ganzer Klosterkomplex entstanden. Ein approbiertes lutherisches Kloster benediktinischer Ausrichtung, wie es offiziell heißt. Mit evangelischen, katholischen und orthodoxen Mönchen. Mit Klosterladen, Klosterhonig, Klosterbier. Mit Pilgerunterkunft und Stundengebeten. Ora et labora in der Unstrutaue.
Also das Bemerkenswerte ist eigentlich, diese Kirche hat einen Glockengeläut mit 5 Bronzeglocken, wobei die große Glocke bloß zu Ostern geläutet wird. Und die Bronzeglocken haben im Unterschied zu den Eisengussglocken also einen viel schöneren und nachhallenderen Klang. Das ist ein sehr schönes Erlebnis, dieser Glockenklang in dieser flachen Landschaft hier.
Dieter Holzapfel kommt aus einer anderen Unstrutregion, der Umhelderungen, berühmt für die Wasserburg und für Gurken, Salatköpfe und Zwiebeln. Mit seinen Büchern Graben, Krauten, Wirtschaften und Zwiebeln, Möhren, Majoran hat Dieter Holzapfel die agrikulturelle Geschichte Heldrungens aufgearbeitet.
Was ich bisher noch nicht geschafft habe, ist herauszubekommen, welche Dörfer welche Heil- und Gewürzpflanzen angebaut haben. Also zwischen Erfurt und Kölletar sind so im 19. Jahrhundert verschiedene Heil- und Gewürzpflanzen angebaut worden. Der Nachbarort heißt Ringleben hier, also Ringleben bei Erfurt, das gibt es am Kyffhaus nochmal. Und da stammt eigentlich der Thüringer Majoran her. Da ist er zuerst angebaut worden, Majoran. Und Heldrum spricht man Majoral und eigentlich heißt es Majoran natürlich. Und Kölletar hatte als Hauptanbauer Pfefferminze. Deswegen heißt auch die Bahn zwischen Straußfurt und Naumburg die Pfefferminzbahn, weil das solche großen Mengen waren, die die erzeugt haben. Jedenfalls hatte jedes Dorf eine Spezialität und es ist nicht ganz klar, ob das was mit Know-how zu tun gehabt hat oder mit Bodenverhältnissen.
Und die sind hier in der Unstrutaue sehr speziell. Lehm mit Lösauflage. Fruchtbarer Boden, aber auch tückisch.
Ein Hemmleben, das ist auch bei Hildrungen. Als Kind haben wir gesagt, die sind in unsere Schule gekommen, die kommen aus dem Sockenland in Hemmleben. Weil nämlich, wenn die Bauern auf dem Feld waren und es hat geregnet, sind die in Schuhen nicht mehr nach Hause gekommen, weil das so geklebt hat. Und dann haben die Schuhe ausgezogen und sind auf ihren Socken nach Hause gelaufen. Weil das war nicht ganz so schwer wie die Schuhe, diese großen Batzen da unten dran zu haben. Deshalb Sockenland und nicht, weil die so verschlafen waren da.
Wir lassen Heldrungen rechts und flussabwärts liegen. Radeln gen Westen, flussaufwärts. Fast schnurgerade. Dank der preußischen und DDR-Wasserbauer, die die Unstrut 100 Jahre lang eindämmten, begradigten, vertieften, sie in neue Betten zwängten, B- und Entwässerungsgräben anlegten. Was Umwelthistoriker Matthias Deutsch akademisch beschreibt als anthropogen schwerst überformt, erlebte Bauernkind und Gärtner Dieter Holzapfel als Sisyphuskampf mit ungeahnten Nebenwirkungen.
Die Eigenart dieses Flusses ist eigentlich, dass bei diesen Überschwemmungen oder bei Starkregen, Gewitter etc. ganz viel Boden abgeschwemmt wird an den Hängen, zum Beispiel in Eichsfeld oder auch hier Richtung Sondershausen. Und dass mit diesem Sediment, was in den Fluss reingetragen wird, die Flusssohle sich erhöht hat. Auch durch diese geringe Fließgeschwindigkeit. Und der Fluss ist immer höher geworden und die Bevölkerung hat immer auf dem gleichen Niveau sozusagen gewohnt. Und deswegen ist das immer höher gestiegen, auch das Wasser bei Überschwemmungen. Und ich habe jetzt mal nachgelesen, dass also das Überschwemmungsgebiet oberhalb der Unstrut, also südlich von Sachsenburg, es waren etwa 80.000 Hektar, die so potenziell gefährdet waren bzw. überschwemmt worden sind. Und unterhalb der Unstrut, also Richtung Freiburg, Nebra, waren es nochmal 15.000 Hektar. Und das hat ja alles was mit Landwirtschaft und Futter, Viehfutter zu tun. Und das wollte man irgendwie in den Griff bekommen durch diese Entwässerung eben. Der Grundwasserspiegel ist abgesunken, die Luftfeuchtigkeit ist viel geringer geworden. Also früher hat es ganz viele Nebeltage hier gegeben. Durch diese Riedflächen und durch diese feuchten Böden und die vielen offenen Gräben. Tja, im Oktober, November war eigentlich Nebelzeit hier. Das ist kaum noch. Da merkt man es also. Und im Sommer sind die Winde anders geworden. Also das ist keine Einbildung. Also ich habe das Gefühl, das sind heiße Steppenwinde, die hier langziehen. Und ich glaube, wenn man das prähistorisch betrachtet, das Ganze, diese ersten Siedler, die haben sich hier angesiedelt, weil es so schön mild war in dieser Steppe am Rande dieses Sumpfgebietes.
So steppig war es gar nicht, als der erste Mensch seinen Fuß ans Unstrutufer setzte. Zumindest der erste, von dem wir wissen. Der Homo erectus bilzingslebensis jagte hier in lichten Eichen- und Buchsbaumwäldern Waldelefant und Nashorn, Riesenhirsch und Wildpferd und ritzte Kunstwerke auf Knochen. 370.000 Jahre ist das so ungefähr her und weitgehend vergessen. Man könnte auch sagen, Bilzingsleben, immerhin eine der bedeutendsten und ältesten Fundstätten des Urzeitmenschen in Europa, wurde die Schau gestohlen. Und zwar von jenen Bronzezeitmenschen, die vor 3600 Jahren am Fluss lebten und auf dem Mittelberg über der Unstrut die Himmelsscheibe vergruben.
Mitteldeutschland ist in dieser Zeit sicherlich eine der wichtigsten Regionen Europas. Mitteldeutschland ist Innovationsmotor in dieser Zeit. In Mitteldeutschland vollzieht sich eine Wendung hin zu einem Leben, das mit unserem modernen Leben erstmals ganz eng verwoben ist. Da gibt es ganz viele Interventionen und Inventionen, die ganz, ganz entscheidend sind.
Harald Meller ist der Erjäger und Hüter der Himmelsscheibe. Wichtiger als sein berühmtestes Ausstellungsobjekt sind ihm aber Dinge, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Veränderungen in den Genen beispielsweise, die von Einwanderung und Verschmelzung erzählen. vom Melting Pot Mitteldeutschland. Und jene Dinge, die man zuhauf findet.
Man gießt identische Dinge in großer Zahl, zum Beispiel Streitbeile für die Krieger. Und diese Streitbeile sind immer gleich und aus den gleichen Kupferchargen häufig gegossen. Und die zeigen uns ein Armeesystem, die zeigen uns ein gegliedertes Herrschaftssystem. Und wir haben zum ersten Mal etwas, was wir bis dahin in dieser Schärfe nicht fassen können und was uns aber selbstverständlich erscheint, nämlich arm und reich, oben und unten. Wir haben zum ersten Mal eine Gesellschaft, die sich sehr, sehr stark auffächert und in der es viele Arme gibt und ganz, ganz wenige sehr Reiche und Mächtige.
Reich von Aunjetitz nennt Harald Meller jenes staatenähnliche Gebilde. Benannt nach einem böhmischen Dorf in der Nähe des heutigen Prag, beherrschte es 400 Jahre lang Mitteleuropa. Zur gleichen Zeit, da die Pharaonen sich in Pyramiden bestatten lassen, werden die Aunjetitzer Herrscher in gigantischen Grabhügeln beigesetzt. So in Leubingen an der Unstrut.
Die Aunjetitzer sitzen prinzipiell zuallererst einmal auf den besten Böden. Dazu gehört natürlich das ganze Thüringer Becken, die Region entlang der Unstrut. Als immer an den Punkten, an denen man optimal wirtschaften kann und sie kontrollieren, die Verkehrswege. Insofern spielt die Unstrut natürlich eine entscheidende Rolle. Für etwa den Zeitraum von 2000 bis 1600 vor Christus, vielleicht sogar für 2200 vor Christus bis 1600 vor Christus, ist das Aunjetitzer Reich sozusagen das Nonplusultra und dominiert die ganze Umgebung. Sie beuten den Norden aus. Bernstein und ähnliches, Bernsteinfälle, wahrscheinlich Sklaven, dürften ins Aunjetitzer Reich geströmt sein. Und sie haben beste Beziehungen in den Süden, von woher sie das Kupfer beziehen. Sie sind ganz, ganz eng vernetzt mit Cornwall und Südengland. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz enge Verbindung mit Handel, persönliche Verbindungen. Und das stärkste Reich Mitteleuropas ist sozusagen im Zentrum Deutschlands. Und das funktioniert ganz gut über viele Jahrhunderte.
Die Phrase vom geschichtsträchtigen Boden. So langsam bekomme ich an der Unstrut das Gefühl, sie ist hier keine Floskel. Das Kanu gleitet vorbei an schimpfenden Schilfrohrsängern und wachsam kreisenden Rotmilanen. Ob der Störung empört schnatternde Entenfamilien überholen lethargisch treibende Baumstämme, deren rissige Borke an Krokodilshaut erinnert. Solche Vergleiche fallen einem nur auf oder an der Unst ein, wo im Untergrund immer die Geschichte lauert. Aber die Zeiten, da hier Krokodile lebten, sind 45 Millionen Jahre her und ich widme mich lieber jenen Zeiten, da auf den Hügeln links und rechts Burgen gebaut wurden. Von wegen an der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn, an der Unstrut stehen sie. Die Fitzenburg, das pompöse Barockschloss von Burgscheidungen, die Wasserburgen von Seebach und Heldrungen, weiter unten die Ruinen von Groß-Wargula, Tamsbrück, Nebra, die Gemäuer von Unterer und Oberer Sachsenburg und als Krönung die gigantische Neuenburg hoch über Freiburg. Nicht zu vergessen, Kannawurf.
Die Geschichte, wie wir zu diesem Schloss gekommen sind, die ist so skurril, die glaubt man eigentlich gar nicht. Und zwar habe ich das 2007 in meinem Automobil auf der Durchfahrt durch Kannawurf im Rückspiegel gesehen. Ich kannte Kannawurf natürlich gar nicht. Und bei der Ortsdurchfahrt tauchte sozusagen im Rückspiegel des Autos so eine goldene Turmkugel auf. Und da haben wir so gedacht, ach, wir haben noch Zeit, wir gucken uns mal dieses Schloss an. Und das war sozusagen der Beginn unseres Hierseins. Das wurde dann 3 Monate später versteigert und wir haben es dann ersteigert.
Roland Lange heißt der Automobilfahrer mit dem Rückspiegelblick fürs Wesentliche. Seine Profession sei Landschaftsarchäologie, sagt er. Und dazu gehören nun mal, landschaftsprägende Bauwerke zu retten. Wie Schloss Kannawurf. Ein dreiflügeliger Renaissancebau, 1564 von Georg II. Fitztum von Eckstedt erbaut, nach dem Vorbild des Dresdner Schlosses.
Also angefangen haben wir sozusagen mit den Stellen, die es wirklich am nötigsten hatten, die einsturzgefährdet waren, wo man sehr schnell Hand anlegen musste, damit sozusagen der Verfall da nicht unkontrolliert fortschreitet. Dann haben wir uns jahrelang mit den Fassaden beschäftigt. Es ist ja kein ganz kleines Objekt. Ich glaube, es gibt hier alleine 170 Fenster, die erneuert werden müssen. Von diesen 170 Fenstern haben wir mittlerweile 150 geschafft. Also da ist der Zenit deutlich überschritten. Ja, und als wir dann nach 3 Jahren mit den Fassaden rum waren, wurden sozusagen noch Schieferdächer in Stand gesetzt und mittlerweile sind wir in der Innenraumsanierung angelangt.
Das Wir ist ein eingetragener Verein, Künstlerhaus Kannawurf, der mit sommerlichen Jugendcamps, Fördermitteln und viel eigener Muskelkraft die Sanierung stemmt und Kultur aufs Land bringen will. Theater, Kammer und andere Konzerte.
Ich bin kein regelmäßiger Gänger oder Besucher von dir, aber ja, ich glaube, nächste Woche haben wir Blues Festival. Ja. Da wirst du wieder Menge wiedersehen. Ja.
Ein Dauergast.
Ja. Ja, wenn Roland mir so die Hand hebt und ruft Udo SOS, ich brauche deine Hilfe, dann bin ich auch da.
Der Dauergast ist Udo Wengel, mit seinen Traktoren und Baggern öfter der rettende Engel auf dem Schlossbau.
Ich sage, Kannawurf hat schon einiges erlebt nach der Wende. Es kamen welche Leute, die hurra, hurra und das werden wir tun und alle Leute wurden verrückt gemacht. Dann waren sie weg, verschwunden. Dann kamen die Nächsten und dann kamen Roland und Heinz irgendwann. Und da merkte man wirklich nach kurzer Zeit schon, das sind keine solchen Fliegenfänger. Und das hat sich bestätigt. Und es macht, was denn, ich will dich da nicht stolz machen, ist nun mal so. Ja, nein, es ist eine angenehme Geschichte, mit den Leuten vom Schloss zusammenzuarbeiten.
Udo Wengel ist Bauer. Schon Großvater und Vater pflügten und säten in der Unstrutaue. Konventionelle Landwirtschaft auf 1500 Hektar. Weizen, Roggen, Rüben, heute auch Mais und Raps.
Ich bleibe der traditionelle Bauer, der alles anbaut. Ja, wenn die Bedingungen stimmen, wächst alles gut. Ob das Wintergetreide ist oder Winterraps oder auch Zuckerrübe. Wie vorher, Jahr, das hatten wir in unserer Region noch nie. Na, drauf von ca. 800 Doppelzentner Rübe, Zuckerrüben, gab es nicht.
Der Auenboden besteht aus Lehm, überzogen von fruchtbarem Lös. Bodenwertzahl auf der bis 100 reichenden Skala 85 bis 90. Agrartechnisch nutzbar erst seit 150 Jahren, seit den großen Unstrutregulierungen durch Preußens Kanalbauer. Flut- und Entwässerungsgräben, Flussbegradigungen und Schöpfwerke reduzierten die Hochwässer und machten Ackerbau in der Aue erst möglich.
Natürlich sind diese Schöpfwerke, egal ob das hier bei uns hier in Sachsenburg ist oder auch da drüben in Löwing, sie sind ja alle nicht mehr tätig, beziehungsweise nicht mehr funktionsfähig. Das würde jetzt bei unserer Landwirtschaft eigentlich ganz gut tun. Einerseits für die Entwässerung, andererseits wieder um zu bewässern. Ja. Und wie das nun so war, ich sage, es kam die Wende und keiner wollte sich irgendwie dementsprechend den so in den Hut aufsetzen und sagen, pass auf, ich habe jetzt die Verantwortung und bin der Betreiber davon. Das war ja alles mit Kosten verbunden und darum sind die irgendwie so eingeschläfert worden. Was uns jetzt zurzeit mehr große Sorge macht, den Landwirten hier als Anrainer, wir sollen ja in der kürzeren Perspektive Überschwemmungsgebiete ausgewiesen werden. Ich sage, mich betrifft es hier auch mit. Ich sage, es sollte es zu Hochwassern kommen. Man weiß es nicht. Dann wird irgendwie nach ein paar Jahren wird dieses Land so vernässt durch diese Überschwemmungsgebiete, dass ein Ackerbau in diesem Sinne wie jetzt nicht mehr möglich wäre.
Einer jener Männer, die den Wassermassen der Unstrut wieder mehr Raum geben wollen, ist Edgar Reisinger. Jahrzehntelang in der Thüringer Landesanstalt für Geologie und Umwelt tätig. Einer der Väter des Nationalparks Hainich. In Zeiten des Klimawandels, sagt er, gewinnen Böden wie die der Unstrutaue noch an Wert, weil sie gut wasserversorgt sind. Er verstehe, dass die Bauern sie mit Klauen und Zähnen verteidigen. Doch um sie in ihrem Wert zu erhalten, müsse sich der Umgang mit der Unstrut radikal ändern.
Wir müssen eigentlich das umkehren, was unsere Vorfahren gemacht haben, und Wasserrückhalt durchführen, um auch für die Produktion auf Ackerstandorten Wasser zu haben, was wir bisher im Winter alles ganz schnell versuchen abzuleiten. Also eine völlig neue Umkehrung. Man spricht da vom Paradigmawechsel. Es ist eine Frage, ob das Bewusstsein da mitgeht. Natürlich ist das Beharrungsvermögen von den allermeisten so, oh, das ist ja bisher immer gut gegangen, wir machen so weiter.
Wie ich eingangs auch gesagt habe, ich sage, das macht uns eigentlich mehr Sorgen, diese Ausweisung. Also jetzt der Naturbund fordert eben, es gibt alle 50 Jahre mal ein richtiges Riesenhochwasser und da müssen wir uns dagegen irgendwie wehren. Das wollen wir uns auch nicht die Leute irgendwie absagen, also brauchen wir Land dazu. Und da ist eben bei uns Landwirten keine Begeisterung da. Ich finde jedenfalls, und auch viele meiner Berufskollegen, das ist wie so eine Art, Entwertung dieses Ackers, weißt du. Und dann bist du als Eigentümer natürlich gestraft in diesem Sinne.
100 Hektar soll Udo Wengel abgeben, um der Unstrut wieder mehr Raum zu geben, um an ihren Ufern wieder eine Auenlandschaft entstehen zu lassen. Dafür, dass die Bauern ihre besten Böden aufgeben, muss die Entschädigung natürlich stimmen, betont Edgar Reisinger. Einerseits. Andererseits stellt sich auch hier wieder die große gesellschaftliche Frage. Warum soll eine Gesellschaft die Kosten für Hochwässer tragen, während die Gewinne aus dem Ackerbau auf Überflutungsflächen in die Taschen Einzelner fließen? Wenn man die Rechnung größer mache, wenn man von den Gewinnen aus dem Ackerbau die Kosten für zerstörte Brücken, überflutete Häuser abziehe, dann ergebe sich vermutlich sogar ein Minus. Der Unstrut mehr freien Lauf zu lassen, komme also billiger, glaubt Edgar Reisinger. Er hofft auf die Kostenwahrheit, um seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. In 10 Jahren weiden auf wieder entstandenen Auenwiesen halbwilde Konigpferde, grasen Auerochsen unter Baumgruppen, suhlen sich Wasserbüffel im Unstrutschlamm. Und echter Büffelmozzarella kommt dann nicht nur aus Kampanien, sondern auch aus Kannawurf. Aber wohl nicht von Udo Wengel.
Ich bin ein älterer Herr schon, weißt du? Und irgendwann ziehe ich mich ja zurück, weißt du? Wenn die Jungkrieger dann unsere neue Ideen oder die neuen Jungkriegerinnen neue Ideen haben, um den Betrieb in ordentlicher Art und Weise weiterzuführen, dann sollen sie gerne irgendwie umsetzen. Ja. Schneid es so zurecht, wenn unser Dessel nicht so viel Blödsinn kommt auf den Müll, gell?
Karsdorf. Bekannt durch Kalksteinbrüche, Zementwerk und Wein. Und wie so oft an der Unstrut hängt alles mit allem zusammen. Bei Kalk und Zement naheliegend, aber Wein? 1994 pachtet Uwe Lützgendorf einen Teil des Steinbruchs und beginnt unterhalb der 40 Meter hohen Kalksteinwände Reben zu pflanzen. Ein wahrer Glutofen. Selbst in einem sonnigen Oktobertag bei der Weinlese. Die nach Süden ausgerichteten Wände speichern viel, sehr viel Sonnenwärme. Uwe Lützgendorfs Riesling von der Hohen Gräte gehört zu den oft preisgekrönten großen Gewächsen.
Wir haben Weinbergslagen in Bad Kösen auf dem ältesten noch erwähnten Weinberg in Schulforte, den Fortenser Köppelberg, und eine klassische alte Traditionslage in Freiburg an der Unstrut, dem ehemaligen Weinberg von Kloss und Förster, den Gründern der Rotkäppchen-Sektkellerei im Freiburger Schweinberg. Das ist eine klassische Terrassenanlage, also mit bis zu 50% Steigung, also wo das Arbeiten schon richtig Spaß macht.
Der geschichtsbewusste Winzer sagt natürlich Freiburger Schweigenberg, auch wenn der Berg seit knapp 100 Jahren unter dem verheißungsvollen Namen Edelacker firmiert. Doch Schweigenberg ist eben der Name, als alles beginnt, Freiburg zur deutschen Sekthauptstadt wird. Kein geringerer als Kaiser Wilhelm II. Höchst selbst proklamiert, die Sekte von Kloss und Förster sind sehr bekömmlich. Ich kann mit vollem Recht behaupten, dass ich es gewesen bin, der sie in vielen Offizierscasinos eingeführt hat. Dass ausgerechnet ein rotköpfiger Schaumwein zum Lieblingsgetränk deutscher Offiziere wird, liegt an, wie kann es an der Unstrut anders sein, an der Geschichte. Kloss und Förster nennen ihren Spitzensekt Monopol, müssen ihn aber nach einem verlorenen Markenrechtsstreit mit einem französischen Konkurrenten abändern. Sie tricksen die Franzosen aus, indem sie deren zweites Markenzeichen kopieren, den roten Kopf der Flasche. Und fertig ist? Rotkäppchen. Ein Sekt, der alle Revolutionen und Diktaturen übersteht. Einfach märchenhaft. Allzu lange sollte man nicht bei Rotkäppchen und auch nicht bei blauem Zweigelt vom Edelacker verweilen, will man noch Freiburgs Wahrzeichen erklimmen. Steil geht der Weg entlang des Schweigenberges nach oben zur Neuenburg, wo alljährlich sich mittelalterliche Barden und Spielleute treffen. Ein fernes Echo des Thüringer Sängerkrieges, behauptet der heutige Burgchef Jörg Peukert. Die ältesten Berichte nennen keinen Ort. Ihn auf die Wartburg zu verlegen, ist eine Erfindung späterer Geschichtsschreiber und von Richard Wagner. Dabei ist die Neuenburg um 1200 die größte und bedeutendste Burg im Lande und auf jeden Fall der Ort, an dem der erste deutsche Ritterroman vollendet wurde. Heinrich von Feldickes Aeneas Roman.
Also 1180, 81 kommt es zur Entmachtung Heinrichs des Löwen durch Friedrich Barbarossa. Und in Ergebnis dieser Entmachtung kommt die Pfalzgrafschaft von Sachsen jetzt rechtlich zur ludowingischen Landgrafenfamilie. Die sind also Landgrafen von Thüringen und Pfalzgrafen von Sachsen. Und in dieser Zeit ist der regierende Landgraf Ludwig III., der Bruder Hermanns. Und er bittet Barbarossa, dass also als Pfalzgraf von Sachsen sein jüngerer Bruder Hermann wirken kann. Und dieser Hermann war sehr an Literatur interessiert. Also die späteren Quellen der Reinhardsbrunner Chronik sagen, er hat sich jeden Abend was vorlesen lassen. Er konnte ohne Literatur überhaupt nicht einschlafen. Und er sollte auch zum Begründer des epischen Mäzenatentums in mittelhochdeutscher Sprache werden, indem er dem Dichter Heinrich von Veldige die Fertigstellung des Aeneas-Romans ermöglichte, das erste ritterliche höfische Versepos in mittelhochdeutscher Sprache überhaupt. In dem Aeneas-Roman, die Burg des Aeneas, die jener hoch über der Tibermündung gründet, die heißt übrigens Montalbane, Weißer Berg. Man kann jetzt nicht sagen, dass im Aeneas-Roman die Neuenburg beschrieben ist, aber die assoziative Parallele hoch über der Unstrut auf einem weißen Kalksteinfelsen steht die Bergspornburg Neuenburg und deshalb heißt zumindest dieses internationale Musikfestival für mittelalterliche Musik Montalbane.
Das Ende der Unstrut. Ich finde es nicht. So viele Geschichten sind noch zu erzählen. Von Merkswalde, wo die Toten des letzten deutschen Bruderkrieges von 1866 liegen und die erste LPG der DDR gegründet wurde. Von Langensalza, wo der Amalgam-Erfinder Adolf Friedrich Witzel lebte und Hauslehrer Klopstock seine Fanny-Oden reimte. Von Oldesleben, an dessen Wehr Karl Friedrich Zöller 1840 das Wandern ist des Müllerslust komponierte, dem kirchenreichen Mühlhausen, Freie Reichsstadt und Thomas Münzerstadt. Vom Streit zwischen Ritteburg und Burgscheidungen, welches das historische Riade ist, wo Sachsenkönig Heinrich die Ungarn schlug. Von Artern, wo Goethes Vorfahren das Eisen schmiedeten. Von Max Klingers Weinberghäuschen, von ominösen Krokodilen und. Wer von der Unstrut erzählen will, verliert sich in Mäandern, in Alt- und Todarmen, im Dickicht von Legenden, Mythen und Geschichte. Und ewig plätschern, so hoffe ich, die Wasser der Unstrut.
Unstrutwärts 4. Wie ein Ende finden, wo alles erst einen Anfang hat. Brotkäppchen lässt die Sektkorken knallen. Im Kesselwagen wartet der Wein aus der Toskana. Nach der Sintflut wird die Neuenburg aus dem Meer der Vergesslichkeit tragen. Wir verraten heute noch nicht den Ort unserer Gräber. Eine Goldmünze Trajans aus Ravenna lag in der Ortsflur. So bringt die Geschichte eines zum anderen. Vergeblich warten wir auch hier auf eine verbindliche Antwort.
Klangfarben der Unstrut. Feature von Hartmut Schade. Mit einem Gedicht von Heinz Tschechowski. Es sprachen Rashid Daniel Sidgi und Petra Hartung. Schnitt Christian Grund, Ton Holger König, Musik Hauschka alias Volker Bertelmann, Regieassistenz Dagmar Palowski, Redaktion und Regie Tobias Barth. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020.